Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Sind Sie Optimist?
Ja.
Oder bist du Pessimist?
Eigentlich Optimist.
Eher mehr Optimist. Okay, das wird vielleicht bei uns ein bisschen unterschiedlich sein. Für den einen ist das Glas immer halb voll und für den anderen ist es immer halb leer. Die Frage, bist du Pessimist oder bist du Optimist, kam mir in den Sinn, als ich den Predigtext für heute aus dem Predigerbuch gelesen habe, aus dem 7. Kapitel. Da komme ich gleich nochmal zu. Der Prediger, also das bin nicht ich, sondern das Buch im Alten Testament heißt Kohelet, Prediger. Kohelet heißt übersetzt eigentlich gar nicht nur Prediger, sondern auch sowas wie Lehrer. Also einer, der für andere und mit anderen nachdenkt über das Leben, wie das eigentlich so ist. Mit Gott und der Welt und uns. Und ihm geht es darum, das Leben unter der Sonne, wie er es formuliert, also in der Welt, zu beobachten und zu verstehen. Wie es tickt, das Leben in der Welt. Wie es laufen muss, damit es gut läuft. Für mich, für andere, für jeden Einzelnen und alle zusammen. Was muss ich wissen, damit das Leben im Ganzen funktioniert, aber eben auch im Besonderen, im Zusammenleben untereinander funktioniert. Wie hat Gott diese Welt geschaffen? Wie hat er sich das gedacht? Mal ein Vers aus der Weisheit, aus den Sprüchen. Geh hin, du Fauler, und lerne von der Ameise. Da wird die Welt betrachtet und daraus ein Schluss gezogen, wie Gott sich das gedacht hat. So kann man es in der Weisheit, in den Sprüchen Salomos lesen. Was lernen wir aus der Natur? Was führt dazu, dass es schief läuft und was führt dazu, dass es gut läuft? Das war die Frage der Weisheitsbewegung so um 1000 vor Christus herum und angeregt durch die Weisheitsbewegung in Ägypten vor allem, damals so in der direkten Nachbarschaft, fragten die jetzt natürlich für mit Blick auf sich, auf ihr Volk, wie ist denn das eigentlich von Gott her, von unserem Gott, dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, Wie läuft das? Das hört sich dann etwa so an. Ich lese mal ein paar Sachen aus den Sprüchen vor. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um Weisheit zu lernen und Zucht und zu verstehen, verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht. Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Ja, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Deshalb ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht zu. Aber wer seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Das gerechte Zunge ist wie kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Des gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. So unterm Strich, könnt ihr jetzt noch viel vorlesen, ist die Botschaft klar. Wer sich an Gottes Gebote hält, dem geht es gut. Und wer nicht, dem geht es schlecht. Und so wurde auch schnell der Umkehrschluss abgeleitet. Nämlich, wenn es dir schlecht geht, dann muss ich dahinter etwas verbergen, dann musst du etwas falsch gemacht haben. Dann ist das irgendwie eine Strafe von Gott, auch wenn man das so gar nicht richtig sieht. Unser Prediger ist irritiert. Er lebt einige Jahrhunderte später. Bei dem, was er beobachtet, stimmt das so nicht. Das geht nicht so auf, und zwar nicht nur ab und zu, sondern auch immer wieder geht das nicht auf. Und dann sind wir bei unserem Predigtext, im Prediger 7, Vers 15 bis 18. Er schreibt, dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines flüchtigen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Deshalb, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, dass du dich nicht zugrunde richtest. Und sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht beidem. Jetzt bin ich irritiert. Was soll das heißen? Also soll das heißen, nimm das mit Gott, mit dem Glauben und dem Leben nach Gottes Geboten bitte nicht allzu ernst. Kannst schon mal richtig daneben lang, wenn dir danach ist, nur nicht zu oft und nur nicht zu doll. Was soll das? Unser Prediger ist, wie gesagt, ein ganz Schlauer. Und zwar im positiven Sinne. Der hat wirklich sich richtig darin vertieft, ganz viel beobachtet, ganz viel verstanden und auch sehr gewissenhaft danach gelebt, was er erkannt hat von Gott her. Er hat sich zum Teil sogar fast darin verloren, alles zu erkennen und alles zu verstehen und bis in die tiefsten Tiefen der Weisheit Gottes auch vorzudringen. Die Weisheit, das war damals wie die Tochter Gottes, die vor ihm spielt, die praktisch seinen Willen dann auch spielerisch umsetzt, aber eben auch in tiefster Erkenntnis, Verbundenheit mit Gott. Und er hat all das genau versucht zu machen, was er erkannt hat, durch und durch gerecht zu leben, sprich nach Gottes Geboten. Aber er hat dabei eben auch gemerkt, Wissen und Erforschen, Erfahrung und Erkenntnis, das bleibt immer unvollkommen, das bleibt immer begrenzt. Er schreibt in Vers 23, das alles habe ich versucht mit der Weisheit. Ich dachte, ich will weise werden, aber sie blieb mir in ihrer letzten Tiefe letztlich fern. Ich bin nicht von ihr zu ihr durchgedrungen. Und in Vers 20 schreibt er schon, es ist auch kein Mensch gerecht auf Erden, so gerecht, dass er nur Gutes tue und nicht sündige, auch wenn er sich noch so sehr bemüht. Ich finde, seine Antworten, die er gibt, sind alles andere als oberflächlich. Und man kann fast das Gefühl bekommen, ja, er ist bei all dem Beobachten und Forschen zum Pessimisten geworden. Naja, ich schaffe es ja letztlich doch nicht. Allerdings glaube ich, dass er eher Realist geworden ist bei dem Ganzen. Er hat für sich erkannt, vieles kann ich wissen. Vieles. Aber nicht alles. Und wenn man meint, alles erklären zu können und dass es auf alle Fragen eine passende Antwort gibt, dann wird man irre. Dann wird man irre am Leben, dann wird man irre an seiner Welt und dann wird man irre auch an Gott. Weil man vieles einfach nicht mehr zusammenbekommt. Weil das Leben ist eben keine mathematische Formel, die, wenn man sie endlich geknackt hat, ja, eben mit genug Grips und Anstrengung dann ohne Probleme aufgeht und alles löst. Ähnlich ist es mit der Frage nach der Gerechtigkeit, sagt er. Wer meint, immer alles richtig machen zu müssen oder auch richtig machen zu können, der wird entweder hart und stolz, selbstgerecht und damit zur Plage für seine Umgebung, die er nie und nimmer so gut ist, wie er selbst meint zu sein und wie es sein muss. Oder er wird verzweifelt und resigniert an sich selbst, an den eigenen Ansprüchen, an den Ansprüchen drumherum und an den Ansprüchen Gottes. Nein, der Glaube ist nicht nur keine mathematische Formel, er ist auch kein Desinfektionsmittel, wo 99,9% der Bakterien, sprich der Fehler, der falschen Entscheidungen und all dem nachhaltig beseitigt werden auf Erden. Ich meine, kennen Sie solche Typen? Ich muss mich an die eigene Nase fassen. Als Jugendlicher und als junger Erwachsener war ich da ziemlich ähnlich. Die meinen alles ganz genau verstanden zu haben. Und nur so, wie sie es verstanden haben, ist es auch richtig. Die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wer es anders sieht und anders macht, liegt nicht nur falsch, sondern ist falsch. Und eigentlich muss er bekämpft, zumindest aber nicht stehen gelassen werden, weil er sonst Gottes gut durchdachtes System, was ich gerade verstanden habe, durcheinander kommt und behindert wird, verhindert wird. Klugscheißer. und selbstgerecht bis zum geht nicht mehr. Menschen, die sich und anderen alles verbieten und wo das Leben dann einfach nur noch eng und zum Krampf wird. Und der Glaube gleich mit, freudlos und lebensunfreundlich. Der Prediger sagt, nein, Leute, das ist nicht Gottes Welt. Das ist nicht seine Sicht der Dinge. Und seine Bilanz unterm Strich von seinem Beobachten und Verstehen ist auf den ersten Blick pessimistisch und negativ, aber eigentlich realistisch. Die Welt ist unvollkommen und bleibt auch durch und durch unvollkommen und ich eben auch. Letztlich geht es ihm dann darum zu zeigen, dass nur Gott den Sinn aller Dinge erkennt. Also er meint jetzt wirklich den Sinn aller Dinge erkennt. Und das ist für ihn positiv, nicht pessimistisch, positiv. Denn Gott kennt den Sinn und den Hintergrund aller Dinge, auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe und nicht sehe. Und deshalb der Tipp, statt sich anzumaßen, die Lösungen aller Lebensrätsel zu wissen, sollte der Mensch darum in Ehrfurcht Gottes Entscheidungen anerkennen und voll Vertrauen und Freude das genießen, was Gott ihm im Leben zukommen lässt, was gut ist, was man genießen kann. Alles andere, was offen bleibt, darf getrost Gott in seiner Liebe und mit seinen Möglichkeiten überlassen werden, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und deshalb ist es eben wichtig, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, also im Vertrauen, dass er die Antworten auf die offenen Fragen kennt und dass er in seiner Barmherzigkeit mich, uns eben nicht alleine und im Stich lässt, in unserer Ratlosigkeit, mit unseren Fragen, in unserer Not. Und dazu gehört für den Prediger auch ganz klar, die Gebote Gottes ernst zu nehmen. Aber eben nicht, dass man meint, sich mit seiner eigenen Gerechtigkeit als vollkommen vor Gott aufspielen zu können. Wir stehen eben nicht mit stolz geschwellter Brust vor Gott und Gott muss uns auf die Schulter klopfen, anerkennen, wie toll wir doch sind, ob er das nun will oder nicht. So ist es nicht. Wir Menschen bleiben in unserer Begrenztheit auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Nicht Gott braucht mich, aber er will mich gerne gebrauchen. Er will mit mir gerne etwas anfangen, trotz meiner Unvollkommenheit. Aber letztlich brauche ich ihn. Seinen Beistand, seine Leitung, seine Vergebung, sein Wirken und Wissen hinter all dem und in all dem und trotz all dem, was ich nicht verstehe und nicht blicke und kann. Und so geht es dem Prediger nicht darum, einem halbherzigen Glauben das Wort zu reden, es nicht so genau zu nehmen. Nein, es geht ihm um die Vorsicht. Und es geht ihm um die Warnung jeder Art von menschlicher Selbstüberschätzung und Selbstgerechtigkeit, die eben nur in Härte und Enge oder in Resignation und Verzweiflung mündet. Und deshalb sein Rat, eine gesunde Mitte zu haben und zu leben, sich nicht allzu sehr auf die eigene Weisheit und auf das eigene Verstehen zu versteifen und sich nicht auf die eigene Gerechtigkeit zu verlassen, sondern Gott mit Ehrfurcht und Vertrauen von Herzen zu ehren, als den, der mehr weiß und mehr kann, als ich gerade blicke. Und deswegen sagt er in Vers 18, es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. So heißt es in einer anderen Übersetzung. Das ist das angemessene Verhalten für uns. Für uns Menschen, die wir viel erkennen, aber nicht alles wissen können. Die wir viel tun können und auch sollen, aber nicht vollkommen sind, sondern immer auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Und das soll, kann unser Denken, unser Reden und unser Handeln bestimmen. Denn so läuft es in dieser Welt. Und so kann trotz aller Ratlosigkeit, Fragen und Nöten unser Leben dennoch gelingen. Ich habe mir zum Schluss überlegt, was heißt das eigentlich? Wie kann das praktisch aussehen? Und so möchte ich abschließend eine kleine Geschichte vorlesen, die mich sehr beeindruckt hat, weil sie zeigt, dass da ein Mensch in einer Situation, die ganz anders läuft, doch genau das erleben und leben kann, was wir hier gehört haben. Willkommen in Holland. Es ist schwer, anderen Menschen, die diese Erfahrung nicht teilen, zu erklären, wie es ist, ein behindertes Kind großzuziehen. Dies hier ist ein Versuch. Wenn man ein Kind erwartet, dann ist das, wie wenn man eine wunderbare Urlaubsreise nach Italien plant. Man kauft eine Menge Reiseführer, macht tolle Pläne, Colosseum, Michelangelo, der schiefe Turm von Pisa, die Gondeln von Venedig. Man lernt auch ein wenig Reiseitalienisch und alles ist sehr spannend. Nach mehreren Monaten gespannter und ungeduldiger Erwartung kommt schließlich der Tag X. Nun ist es an der Zeit, sich auf den Weg nach Italien zu machen. Doch als das Flugzeug einige Stunden später landet, begrüßt einen eine Stewardess mit den Worten: Willkommen in Holland. Holland, rufst du? Was meinen Sie mit Holland? Ich habe eine Reise nach Italien gebucht. Ich sollte in Italien sein. Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, nach Italien zu reisen. Doch es hat eine Verwechslung der Flugrouten gegeben. Das Flugzeug ist in Holland gelandet und hier musst du bleiben. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass du nicht an einen furchtbaren, widrigen Ort gekommen bist, voller Hunger und Krankheit. Nein, es ist nur einfach anders. Und darum musst du nun losziehen und neue Reisehandbücher kaufen. Du musst eine völlig neue Sprache lernen und du triffst Menschen, die du früher nie getroffen hast. Holland ist anders. Alles geht ein wenig langsamer als in Italien. Und es ist ein bisschen weniger glamourös. Aber nach einer Weile, wenn du tief durchgeatmet hast und wenn du dich ein wenig umgesehen hast, merkst du, dass es in Holland Windmühlen gibt und Tulpen und Rennrad. Aber alle deine Bekannten reisen nach Italien und prahlen damit, wie wunderbar es in Italien ist. Ab und zu sagst du vielleicht zu dir selbst: Ja, ich wollte ja auch nach Italien, so hatte ich es geplant. Doch wenn du dein Leben damit vergeudest, dir Sorgen darüber zu machen, dass du nicht nach Italien gekommen bist, dann bist du niemals frei zu bemerken und zu genießen, was das Besondere und das wirklich Wunderbare daran ist, in Holland zu sein. Wie gesagt, die Emily Peel Kingsley, die das schreibt, versucht zu beschreiben, wie es ihr gegangen ist mit der Geburt ihres Kindes, was so ganz anders lief, als sie es sich gedacht hat. Ich bin beeindruckt und ich merke, das geht für mich nur mit Gottesfurcht. Mit Vertrauen, Gott vertrauen, sprich, dass ich damit rechne, dass auch da, wo ich gerade nichts mehr verstehe, Gott bei mir ist und mich nicht alleine lässt und mehr weiß und kann, als ich gerade. Und mich dem dann stelle. Das ist jedenfalls das, was Jesus uns gezeigt hat. Und warum wir sagen können: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, auf unser eigenes Können und Verstehen, sondern auf deine große Barmherzigkeit, denn du bist da. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus auf unserem Weg. Amen.